Bist du bereit?
Bereit wofür?
Bereit für das nächste Kapitel im Kinderwunsch?
Na klar, schon seit einer halben Ewigkeit.
Bereit für eine große Portion Wunder?
Bereit für die Extradosis Hormone?
Bereit, unsere Kinderwunschbubble mit allen zu teilen?
Na klar, los geht's!
Guten Morgen!
Hello, hello, wir fangen hier gleich an. Ich bin hier schon im Workflow, im Stressmodus. Ich habe heute innerhalb von 2 Stunden gefühlt schon 24 Stunden erledigt.
So geht's mir jeden Morgen.
Nee, ich bin sonst sehr Slow Motion unterwegs.
Ich weiß.
Heute habe ich schon 6 Stationen angefahren und 3-mal die Welt gerettet und jetzt machen wir einen Podcast.
Ja, so wie immer, ne?
Jetzt
können wir endlich wieder weiterstarten. Beim letzten Mal ist es ja ausgefallen, weil es ist einfach gerade viel so an allen Ecken und jetzt haben wir mal einen Sonntag ausfallen lassen.
Ja, aber wir haben ja uns auch was überlegt, was wir jetzt machen wollen. Wollen wir das jetzt hier schon mal, machen wir das so?
Ja, drop halt mal.
Okay, du musst dann mal gucken wieder, dass du dein Mikro auf Mundhöhe kriegst, ne? Damit der Sound ja auch perfectly ist. Also wir haben uns überlegt, ich habe jetzt am Wochenende nämlich in unsere Insta-Podcast-DMs reingeguckt und habe gesehen, dass super viele Nachrichten reingekommen sind zu Kivo-Besties helfen weiter, was ich total mega fand. Ich habe mich schon voll eingelesen in die Stories. Und habe auch immer schon überlegt, was würde Anni jetzt wohl raten? Ich bin gespannt. Und dann haben wir gesagt, ich glaube, das sprengt halt so ein bisschen den Rahmen, wenn wir das immer in die Podcast-Folge mit reinnehmen. Und wir haben jetzt gesagt, wir werden im 2-Wochen-Rhythmus tauschen. Wir werden ein Wochenende eine ganz kurze, knackige Folge machen, so 15 Minuten wahrscheinlich, zu Kivo Besties helfen weiter. Und darauf, den Sonntag, kommt dann eine ganz reguläre Folge, wo wir euch richtig was an die Backe sappeln. Also von vorne bis hinten, wie ihr es gewohnt seid. Aber wir werden die Kivo-Besties immer als Special-Folge auslagern und dann switcht das alle 2 Wochen.
Aktuelle Neuigkeiten aus unserer Kivo-Bubble.
Ja, erzähl mal, was gibt's denn Aktuelles?
Ja, ich weiß gar nicht, was ich eigentlich nach der Schwangerschaft erzählen soll, weil dann hat es ja eigentlich gar nichts mehr mit Kinderwunsch zu tun, nur noch mit Kindern. Ich habe das Gefühl, mein Bauch ist so groß wie in der 34. Woche. Ich finde es auch gerade sehr anstrengend mit meinem Bauch. Und ich weiß, dass jeder im Kinderwunsch sich gerade die. Es ist gar kein Problem, ne? Aber ich sage ja einfach, wie es ist so, ne? Ich gucke mich manchmal im Spiegel an und denke mir, du bist 24. Woche. Dein Körper sagt 34. Woche. Also jeder wäre da gern in der Situation. Also überhaupt gar keine Beschwerden, sondern ein Feststellen, dass es so ist. Ich werde jetzt auch nachts wach, wenn ich mich umdrehe. Weißt du, wenn man sich dann so mit dem großen Bauch von der einen Seite auf die andere Seite schwenkt, das funktioniert dann nicht mehr so im Schlaf, sondern dafür wird man jetzt wach, um sich aktiv umzulagern. Das ist herrlich. Ansonsten war der kleine Mann sehr ruhig die letzten Tage. Es war jetzt irgendwie nicht so bewegungsintensiv, aber ich war erstaunlich entspannt. Ich dachte, dass mich das mehr aus der Ruhe bringen würde, aber ist nicht so. Und die Schwangerschaft ist gerade so das Nebensächlichste überhaupt, weil gerade in meiner Family an allen Ecken und Enden die Welt brennt und ich eigentlich nur schaue, dass ich alles unter einen Hut kriege und irgendwie für alle da bin und ja, irgendwie die Welt rette. Deswegen läuft die Schwangerschaft gerade echt so nebenher. Also deswegen gibt es gar nicht so viele Updates. Ich glaube, meinen nächsten Frauenarzttermin habe ich nächste Woche. Und da hoffe ich, dass ich dann mein Go kriege, dass ich nochmal verreisen kann. Mal gucken.
Stimmt, da steht ja noch ein Urlaub an. Ich wollte dich gerade sowieso fragen, wann dein nächster Ultraschalltermin ist. Und wann starten eigentlich nochmal die CTGs? Ich glaube erst so ab der 29. oder 30., gell?
Ja, ich weiß es gar nicht. Ich weiß es wirklich nicht. Das ist mal was ich nicht weiß. Aber ich glaube, ich würde auch ein CTG nur machen, wenn es wirklich notwendig ist. Also wenn man jetzt wirklich irgendwie was im Blick haben muss. Ansonsten würde ich das, glaube ich, nicht jedes Mal machen.
Warum nicht?
Naja, die Leitlinien, glaube ich, sagen ja auch, dass das nicht notwendig ist. Also halt nur, wenn es Indikatoren gibt, dass man mal was überprüfen will. Genau, aber es wird halt gerne gemacht, um abzurechnen.
Ja, aber hat man da nicht irgendwie mehr Gewissheit? Also ich meine, es hat ja auch keinen Schaden, oder?
Das weiß man eben nicht. Das ist ja genauso wie mit den Ultraschalluntersuchungen. Deswegen sagt man ja, man soll nur noch 3 Ultraschalluntersuchungen machen, weil man eben nicht weiß, wie die Auswirkungen und das Stresslevel für das Kind ist. Und ich sag mal, beim CTG, wenn ich mich da an meine Tochter erinnere, meine Tochter fand es nicht geil, die hat immer gegen dieses CTG-Gerät getreten und fand es gar nicht geil, dieses CTG-Schreiben. Und deswegen, wie gesagt, wenn in geringen Abständen mit Indikationen, wo der Bedarf einfach da ist, dass man was gucken muss, aber nicht aus Langeweile, um abzurechnen. Also wenn da ein CTG gemacht wird, werde ich immer fragen, warum? Mit welcher Intention machen wir das? Was wollen wir da jetzt sehen? Weil dass mein Kind lebt, merke ich ja hoffentlich anhand der Tritte. Und Herztöne kann man auch mal hören. Also das kann man eine Minute hören, das macht ja meine Mama als Hebamme auch. Und Wehen würde ich ja spüren, wenn ich die habe.
Ja.
Kann man ja immer noch ein CTG machen. Vielleicht ändere ich auch meine Meinung nochmal. Ich werde mich da auf jeden Fall nochmal beraten und belesen und das auf jeden Fall hinterfragen.
Ja, finde ich auch gut so. Wobei, ich stelle mir halt immer so die Frage, ne, wenn man am Anfang der Schwangerschaft jede Woche einen Ultraschall macht und dann ab der 30. Woche dann gar nichts mehr richtig überprüft. Ich weiß nicht, inwieweit ein CTG mehr Aufschluss darüber geben kann, ob alles okay ist, wie jetzt einfach nur eine Minute irgendwas hören. Aber da kenne ich mich
Ja,
auch einfach viel zu
genau.
schlecht aus.
Aber deswegen
Und
werde ich das
ich.
ja hinterfragen. Also ich weiß es auch nicht genau. Ich bin einfach da noch nicht informiert. Aber dadurch, dass CTG jetzt noch kein Thema war, bin ich jetzt auch noch nicht informiert. Ich werde es nochmal hinterfragen. Diese wöchentlichen Ultraschalltermine, das ist auch zu Recht, dass man das mal hinterfragt und sagt, ja, ist ja auch nicht gut und ist ja auch in den Leitlinien nicht vorgesehen. Aber da habe ich ja auch mit meinem Arzt gesprochen, habe ihn auch gefragt, ja, ob das jetzt irgendwie schädlich ist und so. Und da hat mein Arzt ganz klar gesagt, man weiß es nicht, wahrscheinlich nicht, weil es gibt schon viele Schwangere, wo viele Ultraschalluntersuchungen gemacht werden und da kommen gesunde Kinder bei rum. Aber er hat auch gesagt, man muss auch schauen, dass sie mental gut durch die Schwangerschaft kommen, weil wenn sie mir hier zusammenklappen oder eine Depression kriegen oder einen Mental Breakdown kriegen, haben wir gar nichts gekonnt. Das heißt, wir machen, die Ultraschalltermine waren nicht für mein Kind, sondern der waren tatsächlich für mich, um mich gut durch die Frühschwangerschaft zu kriegen. Und das, sagt er, ist eine ausreichende Begründung, das zu machen. Und auch da haben wir ja nicht eine halbe Stunde geschallt, sondern kurz, so kurz und knackig, wie es geht. Genau. Und das ist halt immer die Frage. Also es muss immer Mama und Kind gut gehen in der Schwangerschaft. Und
Ja, ich finde
natürlich.
es auch voll krass, dass manche einfach so lange auf den ersten Ultraschall auch warten
Ja.
müssen. Das finde
Ja.
ich einfach brutal. Bei mir waren es damals in der 6. Schwangerschaftswoche, da war ich, glaube ich, schon zweimal zum Ultraschall da in meiner Kinderwunschklinik. Und
Ja.
wenn ich höre, dass manche erst in der 8. oder ich weiß gar nicht, in der wievielten Woche
Ich glaube, achte Woche
zu.
ist so typisch.
Ja, genau, das stelle ich mir richtig Horror vor. Ne? Diese ganze Ungewissheit, die man hat, finde ich
Ja.
ganz schlimm.
Obwohl ich auch sagen muss, ich war in der 6. Woche da und dieser Termin hat mich 0,0 beruhigt. Da war wirklich so ein mikrokleiner Punkt zu sehen als Fruchthöhle und ich dachte mir, das ist es jetzt. Das hat mich gar nicht beruhigt. Also klar, es war besser, als wenn ich nicht beim Ultraschall gewesen wäre.
Ja.
Aber am liebsten hätte ich da jetzt schon voll entwickelten Embryo gesehen mit Herzschlag, was ja einfach nicht geht in
Ich
der
habe es
sechsten
damals
Woche.
noch nicht mal gesehen. Die musste mir das
Ja.
wirklich zeigen. Und da war ich auch so enttäuscht und ich so, hä, das ist es jetzt. Dann, ich konnte es die ganze Zeit nicht glauben, ne?
Ja.
Immer
Und
konnte ich es nicht glauben.
7. Woche war schon ein bisschen mehr zu sehen, aber jetzt auch nichts, was nach Embryo aussieht.
Nee.
Und in der 8. Woche konnte man dann zumindest mal Embryo von Dottersack, also ich als Laie konnte das unterscheiden und habe wirklich eine Herzaktion sehen können. Also es macht schon irgendwie auch Sinn in der 8. Woche, finde ich. Aber ich wäre bis zur 8. Woche, weiß ich nicht. Da wäre ich schon wirklich durchgedreht, im wahrsten Sinne
Ich
des
auch.
Wortes. So, jetzt kommen wir
Ich
mal zu
auch.
dir.
Ach nee, bitte nicht.
Doch. Ob du willst oder nicht.
Ich weiß gar nicht mehr, was war denn unser letztes Update von mir?
Ich weiß gar nicht, ob wir schon gesagt haben. Haben wir denn schon gesagt, dass du die OP nicht gemacht hast?
Ich glaube nicht. Wir hatten
Nee.
nämlich seitdem nämlich kein Ultraschallbild. Aber ja, gut, dass wir es jetzt direkt vorweggenommen haben. Surprise, surprise, es
Surprise.
hat keine OP stattgefunden, aber das war auch wirklich so ein bisschen grenzwertig, die Erfahrung, weil ich die ganze Zeit im Vorfeld nach einem Termin gebettelt habe mit dem behandelnden Arzt und ich war so begeistert letztes Jahr von dieser Klinik und dieses Jahr war es einfach wie so ein Fiebertraum, ich kann es nicht anders sagen. Ich war ja auch ein paar Tage vorher in Hamburg in der
Ja.
Hoffnung, dass ich vielleicht mal ein bisschen vorher mit denen sprechen kann. Und ich meine, man reist da an. Wir haben ja über 500 Kilometer Anreise. Dann war da noch irgend so eine dappische Messe. Ja, das heißt, die ganzen Hotels waren super teuer für die Zeit. Das zahlst du ja alles. Das zahlt ja keiner für dich, ne? Also auch wenn
Nee.
es jetzt so auch Auch wenn die Behandlung an sich bezahlt wird, ja, so eine Nischenverödung wird schon von der Krankenkasse bezahlt, weil es ja auch eine medizinische Indikation dafür gibt. Aber alles drumherum wird natürlich bezahlt. Und dass man dann da keinen Termin vorher bekommt, finde ich halt schwierig. Ja, und alles, was danach passiert ist, war einfach nur herabwürdigend, unempathisch. Und ich bin tatsächlich am Überlegen, ob ich eine Beschwerde schreiben soll, weil ich
würde
das
es
einfach
machen.
furchtbar gefunden habe. Also es war wirklich, mir fehlen die Worte. Alles, was ich so da erlebt habe, war wirklich schlimm. Also ich kann es nicht anders sagen.
Wir müssen vielleicht nochmal hier unsere Hörer ein bisschen mitnehmen. Also Anni wollte nochmal ihre Kaiserschnittnarbe korrigieren lassen, zunähen lassen von innen. Und dieser OP-Termin wurde dann letztendlich abgesagt. Und die Gründe dafür wird sie uns jetzt gleich nennen, warum das passiert ist, weil eigentlich hatte sie immer noch sehr viel Flüssigkeit in dieser Nische, weshalb man das nochmal korrigieren wollte, weil man denkt, dass das ein Grund sein könnte, warum Anni nicht schwanger wird.
Genau, ich wollte mal so ein paar Sätze
Ja.
raushauen, die mir die Anästhesieärztin so drangeknallt
Ja,
hat.
ich bin
Zum einen
gespannt.
war das so ein Satz, wo es dann hieß, so, ja, das machen wir jetzt einfach schon seit 40 Jahren so. Für sie werden wir nicht das Protokoll ändern. Und ich fand das heftig, weil sie mich davor gefragt hat, ob ich irgendwelche Fragen habe oder irgendwelche, ja, Ängste oder halt, ne, irgendwie sowas in die Richtung hatte sie
Ja, soll sie
gefragt.
doch gar nicht
Und
erst
dann kam,
fragen.
ja, genau, und dann kam halt sowas zurück, was ich auch irgendwie schwierig fand. Ich habe sie gebeten, dass sie mir erst den Zugang legt und das nicht auf diesem Stuhl, wo man dann so breitbeinig, nackig in so einer Atmosphäre, in dieser klinischen Atmosphäre liegt, ne, in diesem OP-Kittel, OP mit ganz vielen Leuten um einen rum. Ja, die hat mir halt einfach daraufhin gesagt, ach, es ist Ihnen unangenehm. Und dann, das war's. Und dann hat sie einfach weitergeschrieben, so nach dem Motto, ja, das ist jetzt Ihr Problem. Juckt mich nicht. Das fand ich so herabwürdigend. Ich meine, ich weiß nicht, ob sie jemals in so einer Situation war, dass sie anderen ausgeliefert ist. Und das bist du einfach, wenn du voll narkotisiert wirst in so einer längeren Operation und
Ja.
darauf angewiesen bist, dass andere auf dich aufpassen und du dich da wohlfühlst, so gut es eben geht in dieser Situation, in der man sich überhaupt nicht wohlfühlen kann eigentlich, fand ich super schwierig. Super, super, super schwierig. Und ganz viele haben sich auf Instagram gemeldet bei mir und gesagt, dass sie genau die gleiche Erfahrung mit dieser Anästhesieärztin hatten.
Kann ja nicht sein, weißt du, wenn ihr euch nicht beschwert, dann macht sie es nochmal und nochmal und nochmal und das ist die einzige Chance hinzukriegen, dass sie da mal einen Ordnungsgong kriegt. Also,
Ja,
das geht
aber
gar nicht.
nach diesem Gespräch mit der Ärztin, also die ist dann kurz rausgegangen, da habe ich mich mit dem Danny angeguckt und wir haben erstmal nur geatmet, weil wir so schockiert waren, so richtig sprachlos. Ich bin selten sprachlos, ja, aber da war ich einfach kurz sprachlos. Dann kam danach direkt der Arzt rein, den ich auch beim letzten Mal schon hatte. Und dann hat er sich erstmal 5 Minuten lang meine alten OP-Unterlagen angeguckt. Er hat sich noch nicht mal diese Ultraschallbilder angeguckt, die ich ihm vor einem Monat zugeschickt habe.
Hast du ihn
Wow.
darauf eigentlich nochmal angesprochen, dass du ein Telefongespräch haben wolltest?
Ja, habe ich gemacht und hat er gemeint, das ist dem nicht möglich. Und eigentlich im ganzen Gespräch kam auch dabei raus, dass er einfach gar keine Zeit hatte, weil am Ende hat er auch gesagt, also er muss jetzt auch direkt wieder weiter, er hat jetzt keine Zeit mehr, ich soll mich jetzt ins Wartezimmer setzen und nach seiner Operation, die jetzt stattfindet, hätte er noch mal kurz Zeit für mich. Und dann habe ich mir gedacht, nee, ich setze mich jetzt ganz sicher nicht ins Wartezimmer. Also erstens brauche ich nicht noch mal drüber nachzudenken und
Ja.
zweitens, hier komme ich nicht mehr hin.
Also,
So
wenn ich
viel
das jetzt nochmal
dazu.
zusammenfassen darf, du bist nach Hamburg gefahren. Wie viele Stunden?
6, 7.
6, 7 Stunden. Hast dir ein Hotel für 2 Nächte für 300 € pro Nacht gebucht, um dann in diese Klinik zu gehen, mit einer super unhöflichen Narkoseärztin zu sprechen, einen Arzt, der keine Zeit hat, um festzustellen, dass diese OP-Variante, die geplant ist, nicht das Richtige ist für dich. Weshalb du ja schon bevor du nach Hamburg angereist bist, mit dem Arzt darüber sprechen wolltest, ob diese OP Sinn macht, um dann gesagt zu bekommen, nö, wir machen die Kaiserschnittnarbe doch ganz auf und das machen wir dann eventuell im August.
Finde ich super gut zusammengefasst, Caro.
Cool. Das so auch auf meiner Not-to-Do-List auf jeden Fall. Hey, jetzt hätte ich gerne mal den Plan B gehört, den kenne ich schon, aber ich möchte gerne, dass du den, kannst du
Ja.
den hier nochmal teilen. Du musst aber
Ich
kurz
hatte
und
ja.
knackig machen, weil ich kann schon mal spoilern, wir haben heute einen Gast und der
Ja.
Gast kommt gleich dazu.
Freue mich schon sehr auf unseren Gast. Also, um es kurz und knapp zu fassen, ich hatte ja schon vor diesem OP-Termin in Hamburg Kontakt mit einer Ärztin aufgenommen, die auf ihrem Bereich, was Kaiserschnittnarben angeht, eine Koryphäe ist. Also die ist, glaube ich, in sämtlichen Artikeln dazu erschienen. Mit der habe ich Kontakt aufgenommen. Sie hat mir dann auch sofort geantwortet an einem Sonntagabend, ja, innerhalb
Ich
von
glaube,
einer
das haben wir
Stunde.
schon im Podcast gesagt gehabt, aber es ist
Ja.
gut, nochmal das zu wiederholen.
Ich bin in der Wartezeit. Ich muss warten, bis mein erster Zyklustag kommt, damit ich einen Termin ausmachen kann vor Ort. Da muss man zwischen dem 8. und 10. Zyklustag dann hin.
Warte,
Und
Preisfrage, welcher Zyklustag ist heute bei dir?
ich würde jetzt mal so spontan sagen, so 23, 24, aber um das genau zu beantworten, gucke ich einfach mal in meiner ganz schlauen App.
Ich finde es so geil. Ich hätte aus dem FF immer im Kinderwunsch gewusst, welchen Zyklustag ich habe. Und bei Anni ist so, also ich bin schon
26.
froh, wenn sie weiß, ob sie in der ersten oder in der zweiten Zyklushälfte ist. Egal so. Also ja, du hast dann diese OP. Was, an welchem Zyklustag?
8. bis 10.
Ja.
Nee, die OP kann irgendwann stattfinden, aber
Ach
diese
so.
Voruntersuchung muss zwischen dem 8. und dem 10. Zyklustag stattfinden.
Okay.
Wir müssen jetzt halt auch mal abwarten, was die Ärztin dann letztlich sagt, wenn sie sich das anguckt, ob wir das dann jetzt umsetzen können und wie wir es umsetzen können. Und die größte Frage, die mich beschäftigt, und ich muss sagen, die hat mich schon in so eine leicht depressive Episode versetzt: Wann darf ich schwanger werden? Wie
Ja,
lange
und
muss ich
das ist die
warten?
große Frage, wenn man die Narbe gänzlich aufmacht über die
Ja,
Bauchdecke,
ja.
ist das wirklich die Preisfrage? Da bewegen wir uns wahrscheinlich mit meinem gefährlichen Halbwissen sowas von einem halben Jahr bis ein Jahr.
Ja, denke ich auch. Und es ist aber so ein ganz schlimmer Gedanke in meinem Kopf, dass du einen Kaiserschnitt bekommst ohne Baby. Ich
Ja, das
weiß nicht,
hatten
wie es
wir schon.
mental gehen wird danach.
Und jetzt setzen wir das um, was wir machen wollten in der zweiten Staffel. Und zwar wollten wir uns immer mal Gäste einladen, die über ihren Kinderwunsch sprechen, die nochmal eine andere Perspektive mit reinbringen. Darauf freue ich mich sehr. Wir haben nämlich schon ganz, ganz viele interessante Menschen auf unserer Agenda. Und du darfst jetzt gerne mal droppen, wer heute zu uns stoßen wird.
Ja, das mache ich sehr gerne. Und zwar wird die liebe Carolina Deiß gleich zu uns kommen
Ja.
und uns ein bisschen über ihren zweiten Kinderwunsch erzählen. Und ich weiß noch, als ich die Caro damals auf Instagram gefunden habe, ich weiß gar nicht, ob sie mich zuerst gefunden hat oder andersrum. Auf jeden Fall habe ich den Namen dann öfter gesehen. Auf jeden Fall kann ich mich noch daran erinnern, dass wir irgendwann ganz fleißig unsere Herzchen ausgetauscht haben und dann auch geschrieben haben und uns natürlich auch sogar schon persönlich getroffen haben beim Kivo Connect, wo ich sie auch sehr, sehr, sehr sympathisch gefunden habe. Und ihre Story, gerade so, was ja die Vergangenheit angeht, finde ich sehr, sehr heftig. Die bleibt im Kopf und ich finde, sie ist einfach so mit einer der stärksten Frauen, die ich so auf Instagram zum Thema Kinderwunsch kenne. Da bin ich ein Scheißdreck dagegen, wirklich.
Da würde ich auf jeden Fall unterschreiben. Ich habe sie auch beim Kivo Connect kennengelernt. Komischerweise mit meinem Privataccount bin ich ihr schon nach ihrem Schicksalsschlag direkt gefolgt und habe das so mitverfolgt. Also ich kannte ihre Geschichte, zumindest das, was sie auf Instagram geteilt hat, sehr gut. Dann war ich ja gar nicht mehr mit meinem privaten Account so aktiv auf Instagram, habe also auch da nicht mehr viel mitbekommen. Und dann im Kinderwunsch, dadurch, dass sie ja dann auch im zweiten Kinderwunsch war, ist sie mir dann auch wieder begegnet. Und unsere Wege waren zu einem kurzen Zeitpunkt sehr, sehr parallel, weil, aber das kann sie ja dann auch nochmal erzählen, weil wir hatten genau den Embryotransfer am gleichen Tag, wo ich ja schwanger geworden bin. Aber das kann sie dann selber erzählen. Und da war das dann so
Genau.
parallel, dass wir auch ins Schreiben gekommen sind und dann im engen Austausch waren. Und deswegen ist es so naheliegend, dass sie unser erster Gast sein darf. Und jetzt werden wir sie mal dazu holen. Und hier mal alles umschalten. Hallo Caro, sagt Caro.
Hi.
Erstmal, ich finde es ja auch mega, dass du auch, du bist zwar Carolina mit A hinten, aber dass es auch mit K anfängt, ne? Also, das sind eigentlich die wahren Caros mit K.
Ja, also ich muss wirklich sagen, ich kenne nicht viele, die auch mit K anfangen.
Ja.
Auch in der Schule war das immer voll schwierig, weil immer alle Lehrer mich immer mit C geschrieben
Ja,
haben und
safe.
ich habe dann immer noch so einen Strich selber hingemacht für
Ja.
das K.
Ja, also man wird standardmäßig mit C geschrieben. Selbst eigentlich enge Freunde von mir schreiben mich auch manchmal noch mit C, wo ich denke, Leute, ihr müsstet wissen, dass ich mit K geschrieben wird. Aber ich korrigiere da auch immer gar keinen. Ich registriere das einfach immer nur. Aber jetzt darfst du dich auch gerne einmal vorstellen und einfach mal sagen, wer du bist, für alle, die dich noch nicht kennen. Und ja, wo du gerade vielleicht im Kinderwunsch stehst und warum du da stehst und so weiter.
Okay, ja, also hi, ich bin Carolina mit K und ich bin 31 Jahre alt, komme aus Baden-Württemberg
bin seit. Oh je, Winnie, warte. Jetzt habe ich es vergessen. Wie lange bin ich verheiratet? Ich glaube, seit 6 Jahren. ja, gemeinsam haben wir einen Sohn. Unser Sohn wurde aber leider nur 15 Monate alt. Er ist im September 2022 leider an einer Pneumokokkenmeningitis gestorben. Ja, und deswegen sind wir, also nicht deswegen sind wir im Kinderwunsch, aber mir wurde nach dem Tod von meinem Sohn irgendwann mal die Frage gestellt, kannst du dir ein kinderloses Leben vorstellen? Und meine Antwort war sofort nein. Also eigentlich wollten wir nur unseren Sohn, wir wollten immer nur ein Kind. Und wir waren, als er da war, auch glücklich und vollkommen und unsere Familie war einfach perfekt. Und als er dann gestorben ist, war das eine Zeit lang immer noch so. Ich dachte mir, er ist und bleibt der Einzige für uns. Und als mir dann diese Frage gestellt wurde, da schoss es mir aber einfach so gleich raus, so, nee, ich kann mir kein kinderloses Leben vorstellen. Und ich habe meine Zeit gebraucht, damit so ein bisschen klar zu kommen mit dem Gedanken. Also viele haben mich dann auch eben immer so gefragt, so, das ist ja, ist das jetzt ein Ersatz für Leon? Und ich musste echt damit klarkommen und sagen, nee. Das ist kein Ersatz für Leon. Man kann Leon nicht ersetzen. Wir haben
Ja.
diesen Wunsch, weil wir ein zweites Kind haben möchten. Und das hat nichts mit Leon zu tun. Und das hat auch nichts mit seinem Tod zu tun. Genau. Und deswegen sind wir jetzt hier bei unserem Kinderwunsch. Mein Mann hatte damals, weil wir eben nur ein Kind haben wollten, eine Vasektomie machen lassen. Und ja, jetzt geht das halt nicht mehr so einfach mit der natürlichen Schwangerschaft, ne? Und deswegen führen alle Wege in die Kinderwunschklinik. Und
Kannst du
ja,
noch mal
jetzt
ganz
bin
kurz
ich.
sagen, was eine Vasektomie ist? Also ich weiß es, aber ich glaube, manche Hörer wissen es nicht. Also noch
Ah
mal
ja.
übersetzt.
Also eine Vasektomie ist ja eine Sterilisation vom Mann. Also da bei
Ja.
einer Vasektomie werden die Hodenstränge sozusagen durchgeschnitten und verödet, damit ja,
Man eigentlich keine Kinder mehr kriegt.
man eigentlich keine Kinder mehr
Ja.
kriegen kann. Genau.
Ja.
Ja, bei manchen ist es ja, also eine Zeit lang habe ich mir echt gehofft, dass es bei ihm wieder zusammenwächst. Das hört man ja auch immer so, ne? Dass es bei manchen dann wieder zusammengewachsen ist und dann hat es plötzlich wieder funktioniert, wie aus Zauberhand. Und ganz lange dachte ich mir, oh, vielleicht ist es bei uns auch so. Aber ja, leider nicht.
Ja.
Ja.
War denn euer erster Kinderwunsch einfach? Also bist du damals schnell schwanger geworden?
Boah, also ich habe damals bei unserem ersten Kind habe ich über 10 Jahre die Pille genommen. Und dann habe ich sie im Januar in dem Jahr abgesetzt. Und dann hat es 9 Monate gedauert, bis ich schwanger geworden bin mit Leon. Aber die Zeit war auch schon sehr intensiv, wenn ich so darüber nachdenke. Man denkt ja, man setzt die Pille ab und im nächsten Zyklus hat es halt funktioniert. So stellt man sich das ja immer vor, aber das ist nicht so einfach.
Hm. Ja, also schon damals war es eigentlich so, dass du schon auch dachtest, ja, wieder negativ, okay, neuer Zyklus, wieder negativ, bis dann endlich positiv war.
Ja, genau. Am
Ja.
Anfang macht man sich ja nicht so einen Stress, aber irgendwann, nach ein paar Monaten, wenn es halt nicht funktioniert hat, dann machst du dir schon Gedanken. Und dann denkst du dir, okay, stimmt mit dir was nicht? Stimmt mit deinem Mann was nicht? Alex war dann auch, also mein Mann war dann auch beim Urologen und hat ein Spermiogramm machen lassen. Da war dann aber alles gut, alles super. Und dann dachte ich mir so, ja, okay, dann liegt es wohl an mir. Und dann
Das finde ich
folgen
ja schon
halt.
ganz spannend, weil du bist jetzt die erste Person, wo ich höre, dass der Mann sich vor der Frau untersuchen lassen hat. Also sonst kenne ich das ja eher, dass erstmal die Frauen komplett durchgecheckt werden. Die waren dann schon mehrfach beim Frauenarzt und dann kommt so, Schatz, ich war ja jetzt alles abklären, jetzt bist du dran. Und jetzt war dein Mann zuerst. Wie kam das? War das deine Idee oder seine Idee?
Nee, das war tatsächlich seine Idee. Also er hatte damit gar kein Problem. sich, also er wusste so, okay, wir haben einen Kinderwunsch und es liegt halt einfach an beiden, es kann an beiden liegen.
Ja.
Und deswegen war für ihn so gleich, ja, ich mache mir mal einen Termin beim Urologen und dann schauen wir einfach mal. Also das war für ihn gar kein Thema.
Ach, da würde ich ihm gerne Orden für verleihen.
Ja.
Kannst du ihm heute mal ein Lob aussprechen?
Ja.
Ja, ist schon mal
Mag ich
mega.
gerne.
Ja, also klar, ja, dann war die Erlösung. Du warst dann schwanger und ich fand es echt gut, dass du auch jetzt gleich am Anfang gesagt hast, dass das kein Ersatz ist für Leon jetzt der zweite Kinderwunsch, weil das sagen ja auch immer so viele generell im zweiten Kinderwunsch. Du hast ja schon ein Kind und da versteht auch immer keiner, dass das ja nicht meine Tochter jetzt ersetzt wird, der Platz, sondern dass da ein anderer Platz im Herzen frei ist. Ja, der ist jetzt vielleicht bei euch frei geworden, weil ihr kein kinderloses Leben wollt. Aber das
Ja.
ist ja nicht der Platz von Leon, sondern das ist ja
Genau,
ein
genau.
neuer Platz, der jetzt befüllt wird. Und das möchte ich immer wieder auch betont zu sagen. Und deswegen kann ich da diese Meinung so verstehen, also wie du sie vertrittst.
Ja,
Aber das
vor
ist auch immer so, dass diese Meinung von Leuten gesprochen wird, die sowas wie einen Kinderwunsch gar nicht so richtig kennen. Also zumindest habe ich so diesen Eindruck, dass sowas halt schnell mal gesagt wird von Leuten, die einfach mal spontan schwanger werden, wo alles gut ist und die halt gar kein Thema damit haben und sich überhaupt nicht vorstellen können, was Kinderwunsch bedeutet. Oder wurde es vielleicht zu lange zurückgelegt, also auch von der älteren Generation, die vielleicht auch
Ja.
länger im Kinderwunsch waren, aber wenn es dann 30 Jahre her ist, vergisst man auch schnell mal, wie das war.
Absolut. Also auch in Bezug zur älteren Generation ist es tatsächlich so, dass wir, als unser Sohn gestorben ist, immer dieses, naja, ihr seid ja noch junge, könnt ja noch viele Kinder kriegen. So, das hat mich immer so verletzt, weil das klang für mich halt auch immer so, naja, ihr könnt ja Leon einfach ersetzen. So, nee,
Ja.
das geht aber nicht. Nur weil
Ja.
man ein zweites Kind hat oder ein drittes Kind, ersetzt man damit ja nicht sein verstorbenes Kind oder sein erstes Kind. Das
Ja. Wie lange ist Zeit vergangen nach dem Tod von eurem Sohn, bis du einmal gemerkt hast, ihr möchtet ein zweites Kind? Und wann war der Zeitpunkt, wo ihr vielleicht auch gesagt habt, wir sind jetzt bereit und wir wollen das jetzt angehen? Das sind ja auch vielleicht zwei unterschiedliche Zeitpunkte.
Also, ich glaube, dieser Zeitpunkt, irgendwann kam so dieser Zeitpunkt, das war so nach 4, 5 Monaten oder vielleicht auch nach einem halben Jahr, wo ich mir gedacht habe, so, ich möchte ein zweites Kind. Aber als ich dann näher darüber nachgedacht habe, war für mich schon so dieses, nee, eigentlich bin ich noch nicht bereit für ein zweites Kind. Ich vermisse einfach gerade unglaublich meinen Sohn. Und ich möchte mit ihm kuscheln und ich möchte ihn in den Arm nehmen und ich vermisse all das mit ihm, aber ich bin noch nicht
Ja.
bereit für ein zweites Kind. Wir haben uns immer, also dann irgendwann kam so dieser Punkt, wo wir gesagt haben, bis zu Leons erstem Todestag, auf gar keinen Fall. Wir
Ja.
brauchen diese Zeit zum Trauern, zum Verarbeiten, ein bisschen auch zum Heilen. Und wir hatten einfach auch so viele Baustellen in unserem Leben, das hätte einfach nicht gepasst zu dem Zeitpunkt.
Ja.
Und deswegen haben wir dann im, ja, ich sag mal, im September vor Leons erstem Todestag hatten wir einen Termin in der Kinderwunschklinik, wo wir einfach uns nur beraten lassen haben über die ganzen, ja, über die ganzen Möglichkeiten, die wir haben. Und da haben wir aber immer noch gesagt, so, nee, immer noch nicht. Das kam dann erst letztes Jahr im Januar. Also im Januar war dann so der Punkt, wo ich gesagt habe, so okay, unsere Arbeitssituation ist geklärt. Das war auch lange nicht geklärt. Unsere finanzielle Situation ist geklärt. Mit so einem Tod von einem Kind kommt halt noch viel, viel mehr dazu, wie auch zum Beispiel eine Beerdigung zahlen und alles.
Ja.
Da man denkt sich sowas ja irgendwie nicht aus, ne? Man
Nee.
ist da einfach nicht vorbereitet und dann musst du plötzlich eine Beerdigung bezahlen und musst einen Grabstein kaufen und alles Mögliche und das kostet ja so viel Geld. Und ja, unsere finanzielle Situation war dann eben geklärt und unsere Wohnsituation wurde dann immer besser. Wir haben uns auch sehr lange nirgends zu Hause gefühlt. Ja, Freunde, Familie haben sich natürlich auch alle verändert. Man musste sich erstmal selbst kennenlernen, man musste sich als Paar wieder kennenlernen. Und das waren so viele Baustellen. Und letztes Jahr im Januar haben wir dann so gesagt, okay, unser Leben, das ist jetzt wieder geregelt, das ist geordnet und jetzt können wir damit beginnen.
Welche Optionen haben denn euch die Kinderwunschklinik genannt, die ihr habt nach der Sterilisation von deinem Mann?
Also es gab drei Optionen. Die dritte kam für uns gar nicht in Frage. Aber die erste war eben, man kann die Vasektomie rückgängig machen. Und das haben aber tatsächlich uns sehr viele Urologen haben uns davon abgeraten. Wir waren bei mehreren Urologen und alle haben gesagt, sie würden das nicht machen, weil also nachdem man es rückgängig gemacht hat, hat man danach immer noch nicht diese hundertprozentige Sicherheit, dass es jetzt eben funktioniert hat. Das weiß man eben nicht danach. Und man kann es eh nur bis zu 65% rückgängig machen. So, und dann weiß man halt aber trotzdem nicht, ob es funktioniert oder nicht. Und die zweite Möglichkeit war eben die These, eine These-OP. Da wird mit einer Vollnarkose, wird mit einer Nadel, sage ich mal, in den Hodensack des Mannes reingestochen und Proben entnommen, also Spermaproben. Und dann wird eben geguckt, also man muss sich so vorstellen, die Spermien, die werden sowieso noch produziert. Sie kommen nur nicht raus, aber sie sind da. Und mit dieser These-OP sorgt man einfach dafür, dass diese Spermien, die fruchtbaren Spermien, rausgenommen werden können. Und dann kann man eben schauen, okay, sind die noch fruchtbar? Sind da überhaupt noch welche da? Denn je nachdem, wie viel Zeit vergangen ist, kann es eben auch sein, dass da vielleicht auch gar nichts mehr zu finden ist. Ja, die dritte Option war dann eben eine Samenspende. Die kam aber für uns nicht in Frage und deswegen haben wir uns für die zweite Option entschieden.
Hatte dein Mann auch Angst vor dieser Operation? Ich frage nämlich deshalb so speziell, weil wir ja uns auch zu dieser These-Operation haben beraten lassen. Und Danny hatte schon so ein bisschen Muffensausen, schon so
Ja,
sagen.
also tatsächlich, ja. Er lag dann bis zu dem Termin, war er noch so ganz entspannt und hat sich eigentlich nicht so viel Gedanken gemacht. Und dann lag er schon auf dem OP-Bett mit seinem Kittel. Und dann meinte er, also wenn die jetzt innerhalb der nächsten 5 Minuten nicht kommen, dann geht er. Und
Ups.
man hat ihm schon so seine Nervosität angehört und angemerkt. Also es war nicht ohne auf jeden Fall. Er hatte schon Angst, ja.
Hatte er auch Schmerzen danach?
Ja, also er meinte, es ist nicht so schlimm, wie er es sich vorgestellt hat. Aber es ist tatsächlich auch so, dass nicht so gelaufen ist, wie wir es gedacht haben, dass es läuft. Also wir haben uns ja auch sehr viel informiert darüber. Und auch die Ärzte davor, die haben halt gesagt, okay, man geht da mit so einer Nadel rein und dann ist es nur ein Pieks und dann wird das halt entnommen. Aber das war gar nicht so. Also er hat eine sehr große Narbe gehabt. Also es wurde einmal von unten bis oben aufgeschnitten und dann wurde eben was entnommen. Und das war uns so bis nach dem OP-Termin nicht bewusst.
Ich habe
Ja.
auch noch mal eine Faktenfrage. Jetzt hat man dann das Sperma entnommen, dann wird es untersucht, dann sagt man, da ist Sperma, was man benutzen kann, und dann wird es eingefroren, bis man dann eine künstliche Befruchtung macht. Also da würdest du ja dann ins Spiel kommen. Ist das so richtig von der Theorie?
Ja,
Ja.
genau.
Und kann man das
Also die.
beliebig oft machen? Also könnte man das jetzt noch dreimal machen, diese OP, wenn man sagt, man braucht noch mehr Sperma und noch mehr Sperma und noch mehr Sperma?
Nee, das geht tatsächlich je nach OP. Also wir haben jetzt dann eben auch erfahren, dass es drei unterschiedliche Möglichkeiten gibt. Also es gibt anscheinend die Möglichkeit, also wie soll ich denn das sagen? Also die eine OP ist jetzt dieses, okay, man geht nur mit einer Spritze rein und nimmt das so raus. Und das kann man an drei verschiedenen Stellen eben machen. Und dann gibt es eben die Möglichkeit, wie bei meinem Mann auch, dass es eben einmal aufgeschnitten wird, entnommen wird. Und das kann man tatsächlich nur einmal machen. Bei meinem Mann wurde tatsächlich von beiden schon etwas entnommen. Also man wusste einfach schon, okay, entweder das ist es jetzt oder eben nicht.
Genauso haben die uns das auch erklärt, als wir in Hamburg waren.
Ich wusste gar nicht, dass wir jetzt hier diese Biege machen, aber spannend, weil das hatten wir noch gar nicht im Podcast. Das finde ich super spannend. Und konnte man jetzt sagen, von der Menge, die da entnommen wurde,
Das heben wir uns auf die nächste Männerfolge.
wie viel Eizellen man damit hätte befruchten können oder kann oder konnte?
Also wir konnten dann einen Tag danach anrufen und fragen, wie es aussieht. Und da wurde mir nur am Telefon gesagt, es wurden fruchtbare Spermien gefunden. Es reicht auch für eine künstliche Befruchtung. Und dann dachte ich mir so, boah, krass, das ist nicht so viel, wie ich gedacht habe. Dann war für mich einfach klar, okay, wir können eine Stimulation machen, also eine ICSI, und mit der fällt und steht halt alles. Das hat mir schon auch so ein bisschen Angst gemacht. Und am Ende wurde bei der ICSI dann 9 Eizellen bei mir entnommen. 8 konnten befruchtet werden und wurden dann ja auch wieder eingefroren. Und dann habe ich tatsächlich auch noch mal explizit nachgefragt, wie viele Spermien wir denn jetzt noch übrig haben. Und dann meinte sie, wir haben noch 12. Also wir können auf jeden Fall, wenn das jetzt nicht klappt, können wir auf jeden Fall noch eine ICSI machen. Und das hat mich dann schon wieder so ein bisschen beruhigt, ja.
Aber das ist ja eine ganz andere Drucksituation. Also ich sag mal, Anni, du hast deine 10. künstliche Befruchtung vor dir und du könntest rein theoretisch jetzt halt noch beliebig viele machen. Aber wenn du diese Ausgangssituation hast, wo erstmal erst eine künstliche Befruchtung und damit steht und fällt es, wuhu, also das ist schon echt next level, womit man auch mental umgehen muss, so.
Ja, also ich muss sagen, wir haben uns halt eben auch darauf vorbereitet, dass es nicht funktionieren kann. Also wir haben uns schon, mussten uns schon auf ein Leben vorbereiten ohne unser Wunder, ohne Kinder. Ja.
Krass. Heftig. Also da ist wirklich Pressure, Pressure, Pressure. Da ist richtig Druck hinter. Oh Mann. Okay, aber jetzt haben wir ja schon rausgehört, ihr habt da eine künstliche Befruchtung gemacht. Das heißt, danach kamst du im Spiel und das haben wir hier schon echt oft durchgekaut. ICSI in dem Fall. Das heißt, weil du hast auch stimuliert und die Eizellenentnahme gemacht. Du hast jetzt auch schon gedroppt, wie viele Eizellen du hattest. 9 und 8 konnten befruchtet werden, was ja auch eine super Rate ist. Also scheinbar hatte das Spermium auch noch richtig was drauf.
Ja.
Wie ging es weiter mit den 8 befruchteten Eizellen? Also wie viele haben sich davon weiterentwickelt oder wie viele habt ihr in die Blastozystenkultur gegeben?
Also bei uns ist es so, dass nach der Befruchtung, also 24 Stunden nach der Befruchtung, wurden die Eizellen wieder eingefroren, weil nach der ICSI konnte leider kein Frischtransfer bei mir gemacht werden, weil ich eine Überstimulation hatte. Und dann mussten wir noch mal 2 Monate warten, bis wir den ersten Transfer hatten, also unseren Kryotransfer.
Ja.
Ja, da wurden dann 4 aufgetaut.
Ja.
Also die wurden eingefroren in 2 Päckchen, jeweils 4 Stück. Und dann wurde ein Päckchen aufgetaut mit den 4. Und von dem ersten Päckchen konnte tatsächlich sich nur eine Blastozyste entwickeln.
Ja.
Und die wurde mir dann im Oktober letztes Jahr eingesetzt und kam dann leider ja zu einer Fehlgeburt in der 8. Schwangerschaftswoche.
Ja, da waren
Aber
unsere Parallelen. Also, wir haben
ja.
beide die künstliche Befruchtung gehabt. Wir konnten beide keinen Frischtransfer machen. Wir mussten beide einen Kryotransfer machen. Und wir hatten dann am selben Tag den Embryotransfer, wo wir zusammen gehüppelt haben und uns die Tests hin und
Ja.
her geschickt haben. Es war alles sehr parallel. Umso, also, es hat mich auch echt mitgenommen, weil wir halt auf den Tag zeitgleich waren, dass es dann bei dir leider keine guten Nachrichten gab.
Ja, absolut.
Genau.
Absolut. Also wir haben ja jetzt dann auch wieder begonnen
Ja.
mit dem zweiten Kryotransfer und da wurde ja das zweite Päckchen aufgetaut. Und wir hatten auch schon Angst, dass aus den 4 dann auch wieder nur eine Blastozyste sein wird. Aber tatsächlich waren es diesmal 3. Also von
Ach
4
krass.
befruchteten Eizellen waren es 3 Blastozysten und 2 wurden wieder eingefroren und eine wurde mir eingesetzt, ja.
Wollen wir jetzt schon sagen, wie es weitergegangen ist? Kryo, es hat ja schon stattgefunden.
Ja, klar, der Transfer fand schon statt und ich bin jetzt auch in der 6. Schwangerschaftswoche, ja.
Yes. Das ist mega.
Mega gut,
Ich habe mich
ja.
auch so
Aber
gefreut.
natürlich mit vielen Ängsten und
Ja.
Sorgen auch verbunden, ja.
Ja.
Ja, nach so einer Vorgeschichte, das ist ja logisch, dass man dann nicht einfach so glücklich schwanger ist, ohne irgendwelche Hintergedanken, ohne irgendwelche Ängste, ohne irgendetwas sich auszumalen. Also ich kann das so nachvollziehen, dass man da einfach sich ja einfach nicht so entspannen kann, so in der ersten Zeit, ne? Ist wie bei dir, Caro, am Anfang,
Ja.
wo du dann fast durchgedreht bist jeden Tag.
Da habe ich auch noch mal eine Frage. Bei der gehen wir noch mal zurück zu der ersten, zum ersten Kryotransfer, als du da schwanger warst. Hattest du da Ängste, entweder in Bezug auf dein erstes Kind oder vielleicht diesen Druck? Wir haben ja nicht so viele Spermien, also wenn es jetzt nicht klappt, also ne, es ist limitiert unser Versuch. Also hast du irgendwas gespürt, dass du dachtest, boah, ich habe Angst, oder warst du da völlig entspannt und befreit?
Ich war völlig entspannt. Also das war, ich weiß nicht, also ich dachte mir so, jetzt kann nichts mehr schiefgehen mit dem positiven Schwangerschaftstest. Ich war mir einfach so unglaublich sicher, dass alles gut wird. Ich hätte niemals wirklich gedacht, dass das zu einer Fehlgeburt, ja, dass das zu einer Fehlgeburt folgen wird. Aber ich dachte wirklich bis zur 8. Schwangerschaftswoche, das wird gut. Das wird gut. Also ich habe mir schon Namen ausgemalt. Ich habe mich auf jedes kleinste Anzeichen gefreut, das ich natürlich hatte. Ich habe mich auf den ersten Ultraschalltermin gefreut. Ich habe schon Pläne gehabt, wie ich das Kinderzimmer gestalte. Also wirklich von A bis Z war ich schon darauf vorbereitet. Und dann kam halt so dieser Riesenschock. Ich glaube aber also vor der Fehlgeburt war das einfach so, da meine erste Schwangerschaft einfach so reibungslos geklappt hat und alles gut war, habe ich mir da halt auch einfach gar keine Sorgen gemacht, dass ich eine Fehlgeburt haben könnte.
Ja, also ich muss sagen, ich hatte immer so diesen Hintergedanken, dass das passieren kann, weil man es ja aus dem Umfeld immer mal so hört und wahrnimmt. Aber für mich war es schon auch ein Schock, dass es mich dann ja auch zweimal da getroffen hat. Da habe ich auch noch mal eine Fachfrage. Wenn man eine Fehlgeburt hat, dann sagt man ja Sternenkinder. Sagt man das, wenn man ein schon lebendes Kind hatte und das dann verstirbt, auch als Sternenkind? Oder gibt es da noch mal eine andere Bezeichnung für?
Heutzutage sagt man tatsächlich dazu auch Sternenkind, ja. Also früher hat man das wirklich nur bei Fehlgeburten gesagt und bei Tod. In der heutigen Zeit benutzt man das Wort auch für ja, Kinder, die schon gelebt haben.
Ja, ich finde es eigentlich ein ganz schöner Begriff. Ich mag den eigentlich sehr. Ich mag auch den Begriff Regenbogenbaby oder Regenbogenkind auch sehr.
Ja, das finde ich auch sehr schön. Ja, ich finde auch nur, also am Anfang wusste ich auch tatsächlich nicht so, ich habe dann von so verwaisten Eltern gehört und dachte ich mir so, klar, man kennt verwaiste Kinder, ne? Man weiß ja, was ein verwaistes Kind ist. Aber dass es den Begriff verwaiste Eltern gibt, das habe ich bis zu dem Zeitpunkt auch nicht gewusst.
Um ehrlich zu sein, habe ich das auch nicht gewusst. Ich habe den Begriff damals bei dir aufgeschnappt. Ich habe schon gesagt, ich habe dir mit meinem privaten Account damals nach dem Schicksalsschlag gefolgt. Ich glaube, da hattest du noch unter 10.000 Follower oder so. Und da habe ich auch genau diesen Gedanken gehabt, dachte, verwaiste Eltern habe ich noch nie gehört, aber klar, es macht ja auch Sinn. Also, ja,
Ja.
denkt man halt nicht drüber nach, solange es einen selber nicht betrifft, immer, ne?
Ja, absolut.
Dann habe ich noch eine Frage wieder zurück zum Kinderwunsch. Dadurch, dass ihr ja nur eine begrenzte Anzahl an Versuchen hattet, wurde da nochmal mehr abgeklärt, weil man will ja auch, dass es dann funktioniert. Man weiß ja auch, es muss jetzt klappen. Wurde da bei dir noch mal mehr abgecheckt, sowas wie Gebärmutterspiegelung, weiß ich nicht, Plasmakillerzellen, irgendwas? Oder hat man gesagt, wird schon alles gut sein, wir machen das jetzt einfach?
Tatsächlich genauso. Wird schon alles gut sein.
Das finde
Also
ich krass.
es wurde gar nichts bei mir untersucht oder fast gar nichts. Es wurde ganz am Anfang nur einmal Blut abgenommen und die Hormone wurden gecheckt. Dann wurde natürlich ein Ultraschall gemacht. Da hieß es auch, sieht alles super aus und das war's. Also ja, das war's
Finde ich auch
tatsächlich.
krass. Ja, Anni,
Ja.
würdest du das, würdest du doch anders machen, oder? Also mein gesunder
Aber ganz
Menschenverstand
ehrlich,
sagt, alles
ich weiß
abchecken.
nicht. Ich weiß nicht. Also ich finde es natürlich auch super risky, aber ich glaube, man muss das immer differenziert sehen. Wenn man halt noch nicht so krass in diesem Kinderwunsch-Game drin ist und noch keine 10 künstlichen Befruchtungen gemacht hat, dann geht man vielleicht auch noch mal ganz anders an die Sache ran. Ich weiß nicht, wie ich es damals gemacht hätte, weil du denkst nach 10 Versuchen anders wie nach 2 oder 3 Versuchen. Es ist einfach eine ganz andere Situation. Weiß ich nicht.
Aber war das bei dir beim zweiten Versuch nicht auch so, dass du dir gedacht hast, naja, was soll schon schief gehen, weißt du?
Genau,
Ich
genau. Ich
meine,
bin da
sorry.
ganz blauäugig rein und habe gedacht, ja, wir werden jetzt schwanger und das klappt jetzt genauso gut wie beim ersten Mal. Ja, nee, hat halt nicht mehr geklappt. Nie wieder.
Ich würde auch blauäugig rangehen. Also ich glaube, wenn ich in deiner Situation wäre, Caro, hätte ich da auch gesagt, ja, die werden es ja wissen einmal, da sitzen ja die Profis und die werden sich gesagt haben, sie war ja schon mal schwanger, es war alles gut, warum soll es nicht klappen? Aber jetzt im Nachgang, wo ich ja auch so viele Kinderwunschgeschichten gehört habe, meine eigene durchlebt habe, denke ich mir so, ich finde es risky. Ich glaube, wenn ich jetzt in der Position wäre, wäre ich so, Ich würde lieber noch mal ein, zwei Sachen abklären, dass wir auf der sicheren Seite sind. Nicht, dass uns dann nach dem ersten Versuch auffällt, oh, da ist ja doch noch was. Also ich möchte gar nicht den Teufel an die Wand malen, aber ne, ich weiß nicht. Ich glaube, würde jetzt anders an die Situation rangehen. Umso schöner, dass es geklappt hat und dass es auch alles funktioniert und bei dem Körper alles cool ist, aber finde es schon
Ja.
risky.
Ja, das stimmt. Also ich habe, so wie du gesagt hast, ich habe denen einfach vertraut. So, ne? Die sind vom
Ja.
Fach, die wissen, was sie tun. Die haben das schon, keine Ahnung, wie viel zigtausend Mal gemacht. Und deswegen habe ich denen einfach so komplett vertraut. Und ich finde das aber auch sehr wichtig, dass man seiner Kinderwunschklinik auch vertraut. Also die haben natürlich dann auch zu mir gesagt, so ja. Sie waren ja schon mal schwanger, sie haben schon eine natürliche Geburt erlebt, sie haben ein gesundes Kind und das war für mich so, okay, die wissen einfach, wie es geht, ich vertraue denen jetzt einfach. Und jetzt dann, als ich tiefer und tiefer an das Thema reingekommen bin, dachte ich mir auch so, krass, es gibt einfach so viele Kinderwunschmädels mit so vielen verschiedenen Geschichten und da denke ich mir dann auch so, boah, also ja. Das ist schon mutig von denen so, dass sie das so bei mir machen.
Aber ich finde es interessant, weil genau das Gleiche haben sie zu mir auch gesagt. Ja, sie sind doch schon mal direkt schwanger geworden. Sie haben doch ein gesundes Kind. Es hat doch alles geklappt. Dann wird es doch jetzt auch klappen. Wir machen es jetzt genauso wie beim ersten Mal. Exakt das Gleiche. Ja.
Also es waren auch für mich zwei sehr wichtige Sachen. Einmal, man muss der Kinderwunschklinik vertrauen. Wenn man da irgendwie zweifelt, dann sollte man wirklich nochmal überlegen, ob man sich eine zweite oder eine dritte Meinung einholt. Aber bei mir war das ja auch so, dass sie ganz lange gesagt haben, sie waren ja schon mal schwanger. Es hat ja schon mal funktioniert. Man wusste
Ja.
zwar dann erst sehr spät, wo die Baustelle bei mir lag. Aber ja, ich habe das Gefühl, darauf stützen sich gerne die Ärzte, wenn man schon mal schwanger war, wir hatten ja schon Erfolgserlebnis, also muss es ja wieder möglich sein, mit vielleicht relativ wenig Aufwand. Ja,
Ja,
naja, auf jeden
also
Fall.
tatsächlich war das jetzt bei unserem zweiten Versuch auch wieder so. Da hat die, als wir dann den Plan durchgegangen sind, wie wir es beim zweiten Mal handhaben werden, bei dem zweiten Transfer, da meinte die Klinik dann auch, naja, es hat ja beim ersten Mal schon funktioniert, sie sind ja schwanger geworden, dann machen wir alles genau nochmal so. Und da habe ich mir dann auch gedacht, ja, klar hat es funktioniert, aber woran lag es jetzt, dass diese Fehlgeburt kam? Klar kann es natürlich auch nicht an mir liegen, sondern es kann auch einfach sein, dass die Eizelle doch einfach nicht so gut war und man weiß ja nicht, was da passiert ist und warum sie gegangen ist. Aber ich habe denen dann auch wieder vertraut beim zweiten Versuch und
Ja.
dachte mir, ja, also die wissen, was sie tun und klar, es hat funktioniert, ich war ja schwanger und dann wird es diesmal auch wieder funktionieren. Und ich habe nur einen Punkt diesmal anders gemacht und zwar wurde mir beim ersten Transfer, wurde mir nur dieses Assistant Hatching empfohlen.
Ja.
Das ist ja diese Zusatzleistung, die man machen kann, dieses kleine Loch, das mit einem Laser in die Eizelle gebohrt wird, damit der Embryo oder die Eizelle besser schlüpfen kann. Und ich dachte mir dann, okay, weil ich habe das ja von dir gehört, dass du dieses Embryo Glue hast. Und dann dachte ich mir, okay, das steht auch nirgends auf meiner Liste, auf meiner Preisliste, das gibt es ja dann wohl nicht. Und beim zweiten Transfer meinte die Ärztin, ja, wir haben auch noch das Embryo Glue. Und dann habe ich mir gedacht, so, ja, klar, nehme ich das dann. Und dann meinte die Ärztin, naja, eigentlich empfehlen wir das Frauen erst, wenn der dritte Versuch nicht geklappt hat. Und dann dachte ich mir so, ja, aber ich will ja keinen dritten Versuch. Ich will diesen zweiten Versuch und ich will, dass es damit klappt. Und wenn es mir hilft und wenn es meinem Embryo hilft, dann nehme ich das natürlich dazu. Die Aussage fand ich dann so ein bisschen fragwürdig, aber die Ärztin meinte dann auch so zu mir, naja, sie will mir halt einfach nichts verkaufen. Ich so, ja, das finde ich natürlich auch gut, weil das kostet ja auch alles, aber mir ist egal, wie viel es kostet, Hauptsache es funktioniert.
Es ist ja auch so, dass diese Eschre, wo die sich die ganzen Reproduktionsmediziner einmal im Jahr treffen und ihre ganzen Wissen und Daten und Fakten austauschen, war jetzt erst kürzlich und da kam auch raus, dass genau diese zwei Behandlungen, Embryo Glue und Assisted Hatching, wirklich Sinn machen. Wirklich richtig Sinn machen. Das sind die wenigen von den ganzen Zusatzdingern, die man auch wählen sollte. Und das
Wo
finde ich
es
total
schon
wichtig zu wissen.
wissenschaftliche Studien gibt. Ich habe auch meinen
Ja.
Kinderwunscharzt gefragt und er hat gesagt, Embryo Glue empfehlen sie immer ab einem Alter von 35. Also da ist es irgendwie scheinbar an Alter geknüpft. Und ich habe ihn halt gesagt, wenn ich ihre Tochter wäre, was würden Sie mir raten? Und da hat er gesagt, wenn bei Ihnen jetzt Geld nicht so eine Rolle spielt, also spielt bei uns schon eine Rolle, wir sind jetzt nicht reich, aber ne, wenn man das Geld hat, meint er, dann setzt alles auf eine Karte und macht es, weil schaden kann es nicht. Und so haben wir es dann auch gemacht und uns dafür entschieden, Embryo-Glue zu machen. Und für alle, die nicht wissen, was Embryo-Glue ist, ganz laienhaft gesagt, ist es einfach Kleber, womit man den Embryo in die Gebärmutter reinklebt. Das ist jetzt ganz gefährliches Halbwissen, also ist wirklich, kann man fachlich besser ausdrücken. Aber wir haben eine ganze Folge zu Zusatzleistungen in der künstlichen Befruchtung, da könnt ihr auch noch mal reinhören.
Genau.
Ah ja. Ja, weil, also meine Ärztin, ich habe auch gefragt, wie funktioniert denn dieser Kleber? Und
Ja.
dann meinte meine Frauenärztin beim Transfer auch, naja, das ist halt wie so ein flüssiger Uhu. Und
Ja.
in diesem flüssigen Uhu, da befindet sich halt die Eizelle. Und ja, das ist jetzt nicht so wie so ein Klebeband, ein
Ja.
doppelseitiges, sondern das ist halt ein flüssiger Uhu.
Aber es ist so witzig, weil es ist ganz schön teurer Uhu-Kleber. Ich finde es schon krass, was man da auch für Geld ausgeben kann mit den ganzen Zusatzleistungen. Ne? Da nochmal 150 € und hier, selbst die Plastozystenkultur ist ja am Ende eine Zusatzleistung, wo ich denke, das sollte eigentlich Standard sein, dass man sich die Embryos 5 Tage lang anschaut. Und natürlich möchte man den bestentwickelsten haben. Wie hat euer Umfeld auf den zweiten Kinderwunsch reagiert? Und wann habt ihr denen das überhaupt mitgeteilt, dass ihr euch ein zweites Kind wünscht mit positivem Test oder schon im Prozess sozusagen?
Ja, also da ich ja in der Öffentlichkeit stehe, also Social Media, war für mich klar, meine Familie muss natürlich als erstes davon Bescheid wissen, bevor meine Follower, sage ich mal, davon wissen und mitbekommen. Und deswegen war für uns, also meine Familie weiß von Anfang an über alles Bescheid. Also die waren ja auch, ja, nach Leons Tod die ganze Zeit bei uns, haben uns nie alleine gelassen. Und deswegen meine Familie weiß alles von uns
Ja.
und auch unsere Freunde wissen alles von uns und sie haben uns mit dem Thema auch in Ruhe gelassen. Viele sind ja dann immer so, und wollt ihr jetzt ein zweites Kind oder wann kommt das zweite Kind? Aber meine Familie war wirklich so, unser ganz, komplettes Umfeld hat uns mit dem Thema in Ruhe gelassen und irgendwann kam dann so der Punkt, wo ich dann gesagt habe, so, okay, jetzt sind wir mal dabei, wir gehen jetzt mal, wir informieren uns jetzt mal und natürlich war meine Mama diejenige, die sich am meisten gefreut hat. Ja, die hatte ein sehr, sehr inniges Verhältnis mit Leon. Und immer wenn Leon Oma und Opa gesehen hat, dann war ich vergessen, dann habe ich für ihn nicht mehr existiert. Dann konnte ich machen und tun, was ich will. Und dann war nur noch Oma wichtig. Und ja, meine Mama hat auch sozusagen ihren besten Freund verloren und die war so, so gerne Oma und ist so, so gerne Oma und deswegen, sie freut es natürlich wahnsinnig und die würde mich jetzt auch am liebsten in Watte einpacken und bis zur Geburt nicht mehr loslassen.
Verstehe ich, das sind auch die Mamis. Fandest du, dass die Kinderwunschklinik euch empathisch aufgefangen hat mit eurer Vorgeschichte? Ich finde, das ist eine andere Ausgangssituation, wenn man als verwaiste Eltern in der Kinderwunschklinik geht, als wenn man mit einem ersten Kinderwunsch in die Kinderwunschklinik geht oder mit einem zweiten Kinderwunsch, wo ein lebendes Kind zu Hause ist.
Ja, auf jeden Fall. Ich weiß nicht, ob es überall so ist. Ich weiß nicht, ob ihr das auch kennt. Bei unserem, wir mussten ja ganz viele Unterlagen ausfüllen am Anfang. Und da war eben so ein Feld mit, was wünschen Sie sich von Ihrer Kinderwunschklinik? Und da habe ich dann einen langen Text reingeschrieben, dass ich einfach, ja, eine empathische Kinderwunschklinik suche. Ich suche eine freundliche Kinderwunschklinik, die ja sich auch ein bisschen Zeit für uns nimmt, uns das erklärt, weil für uns das ein sehr sensibles Thema ist. Und ich muss sagen, deswegen haben wir uns auch für die Kinderwunschklinik entschieden, weil sie genau all das machen. Also sie haben für alles Verständnis, sie geben uns so viel Zeit, wie wir benötigt haben. Sie haben nie Stress gemacht, Druck oder sonstiges. Sie haben uns immer, also auch bei der Fehlgeburt dann, ich glaube, die Ärztin hätte am liebsten mit mir mitgeweint, weil eben unsere Kinderwunschklinik auch, sage ich mal, in dem Krankenhaus auch ist, wo Leon gestorben ist.
Ja,
Also sie
krass.
wussten von Anfang an Bescheid und für uns ist das eben deswegen auch ein sehr sensibles Thema, weil in dieser Klinik ist für uns einfach Freude und Leid ganz nah
Mhm.
beieinander. Ja, also die Kinderwunschklinik wusste von Anfang an Bescheid über Leon. Es hat natürlich auch große Wellen in der Klinik geschlagen. Deswegen, also ich bin da schon sehr dankbar. Für mich kam tatsächlich deswegen auch nur diese Kinderwunschklinik in Frage.
Finde ich aber auch wirklich schön, dass es da überhaupt so ein Feld gibt, dass man da seine Wünsche eintragen kann. Also ich war jetzt schon in so vielen Kliniken und sowas habe ich noch nie gelesen. Das finde ich richtig, richtig toll von deiner Klinik.
Ich glaube, bei mir
Echt?
gab es
Ach.
das auch nicht. Okay.
Sowas gibt es eigentlich gar nicht. Also kannst du
Ja.
höchstens dein Bankkonto hinterlegen oder so, aber.
Aber ich muss ja sagen, also in Berlin gehen die Kliniken ja auch sehr weit auseinander. Es gibt eine Klinik, die hat krasse Zahlen, also Erfolgszahlen. Da geht man gerne hin, aber da wird halt Empathie gar nicht groß geschrieben. Da bist du wirklich eine Nummer. Und ja, entweder machst du es dann so, wie die Klinik das will, oder halt nicht. Und ich habe mich auch gegen die Klinik entschieden und habe mir auch eine sehr empathische Klinik gesucht. Also ich schwärme ja immer von meiner Klinik, die war wirklich toll. Das ist auch noch mal so ein kleiner Side-Fact. Für manche passt es, wenn da wenig Empathie dahinter ist, die wollen die krassen Zahlen. Aber wenn ihr merkt, ey, ihr wollt da als Mensch gesehen werden, dann achtet auch darauf, dass eure Klinik das mitbringt.
Ja, auf jeden Fall. Also ich dachte jetzt tatsächlich, dieses Feld gibt es überall. Aber ja, ich fand das sehr schön. Und ich finde es auch sehr schön, dass sie das dann auch so wahrnehmen und das dann auch so durchführen.
Ja,
Ich bin
hast du
ein bisschen
noch einen
irritiert.
Tipp, einen Rat, einen Hinweis an Frauen, die gerade mitten im Kinderwunsch stecken?
Niemals aufgeben, für seine Wünsche und Träume kämpfen. Ich finde, was ich auch in dieser Kinderwunschreise gelernt habe, ist, klar kann man sich mit anderen Kinderwunschmädels austauschen und ist auch sehr, sehr hilfreich und ganz toll. Aber dennoch sollte man trotzdem immer auf sein eigenes Bauchgefühl hören. Ich finde, in meiner Kinderwunschreise und Zeit habe ich auch so viel Angst erfahren, so viele Ratschläge, so viele gut gemeinte Tipps, natürlich auch durch meine ganzen Follower. Ich bekomme täglich so viele Nachrichten und da bekommt man dann manchmal Ratschläge und Tipps, die man eigentlich gar nicht hören möchte.
Ja.
Oder dann auch Sachen, die einem Angst machen. Dann heißt es, ja, du musst das und das machen, sonst ist das falsch und das ist falsch, was du machst und das ist falsch. Da rate ich jedem, einfach gar nicht so darauf zu hören und wirklich einfach nur auf sein eigenes Bauchgefühl zu hören, für seine Träume und Wünsche zu kämpfen und auch immer alles mit der Kinderwunschklinik absprechen.
Also wer deinen Weg weiter verfolgen möchte, kann das gerne tun auf Instagram. Ich glaube, du heißt carolina.deiss, aber du weißt das am besten. Wir
Ja.
verlinken das natürlich auch in den Shownotes. Da nimmst du uns ja auf jeden Fall weiter mit in deiner Schwangerschaft. Vielleicht gibt es ja auch immer mal noch Kinderwunschthemen. Aber da kann man dich auf jeden Fall weiter verfolgen und mitkriegen, wie deine Reise weitergeht. Und jetzt waren wir ja schon bei Fragen. Anni, switchen wir jetzt noch kurz zu Fragen aus der Kinderwunschbubble. Die können wir auch noch zu dritt beantworten. Ich habe schon eine rausgesucht.
Ja, finde ich gut.
Eure Frage aus der Kiwo-Bubble. Also, die Frage ist, Transfer, Embryotransfer an Tag 3 oder 5, wofür würden wir uns entscheiden und wo liegen die Unterschiede? Also, was sind vielleicht Vor- und Nachteile? Wir können einfach mal jeder sagen, warum wir uns für Tag 3 oder 5 entschieden haben oder was dazwischen.
Also am meisten wird halt immer Tag 5 geraten, weil man dann auch einfach sieht, wie der Embryo sich entwickelt hat und wo er steht. Und dann kann man auch schon gut abschätzen, ja, wie sich das entwickeln wird. Ich weiß aber auch, dass manche Kliniken, wenn es jetzt ganz oft bei Tag 5 nicht geklappt hat, dann sagen, okay, man macht Tag 3, weil im Körper sind die Einnistungsbedingungen natürlich besser. Aber empfohlen wird eigentlich immer Tag 5. Ist auch eine Kostenfrage, ne? Wenn du bis Tag 5 wartest, zahlst du nochmal deutlich mehr. Aber ich habe immer diese Gewissheit haben wollen. Ich habe auch immer dieses Timelapse dazu gebucht, wo man auch wirklich sehen kann, wie sich der Embryo von Tag zu Tag entwickelt.
Das gab's bei
Dass
uns
man
nicht.
so, ja, das gibt es nicht in jeder Klinik. In der ersten Klinik hatten wir das und das fand ich ganz toll, weil man hatte so dieses Gefühl, man ist wirklich live dabei, wie
Ja.
es wächst, wie es sich entwickelt. Und ja, das fand ich halt ganz toll. Aber ja, meine Five
Ja,
Cents.
also ich muss ehrlich sagen, Ich wurde gar nicht gefragt, ob Tag 3 oder 5. Bei mir hat die Klinik entschieden, Tag 5. Und dann war das so, okay, dann ist es Tag 5. Ich habe mich aber natürlich auch sehr viel dann darüber informiert, Tag 3 und Tag 5. Also ja, ich stimme dir da ganz voll zu, Anni. Eigentlich, ja, ist das Beste natürlich Tag 5. Ja.
Ja, also bei mir wäre noch dazu gekommen, dass die Klinik gar nicht an allen Tagen den Transfer macht. Das heißt, wenn es manchmal terminlich nicht passt, auch gerade mit Feiertagen, mit Weihnachten oder so, wird oft auch noch mal an Tag 3 gemacht, weil es dann einfach nicht anders funktioniert. An Tag 5 wäre die Klinik halt zu. Kostenfrage, ganz wichtiger Punkt. Wenn man keine Plastozystenkultur nimmt, dann ist es ja nur mal Tag 3. Und mein Arzt hat auch gesagt, wenn man 5 in die Kultur gibt und man schon merkt, dass nur eine Eizelle das Rennen macht, gibt man die gerne an Tag 3 zurück, weil man sagt, die Bedingungen fürs Weiterentwickeln und Einnisten sind im Körper einfach besser als im Labor. Aber das machen sie halt nur, wenn sowieso nur eine, also wenn man sieht, dass nur eine Eizelle überhaupt in Frage kommt an Tag 3. Vielleicht nochmal für die Person, um das zu evaluieren. Ja, Kostenthema, Terminfrage und halt die Frage, wie viele Eizellen sind da überhaupt,
Ja,
die
kann
transfundiert
man
werden.
also nicht immer pauschal beantworten, ne?
Ja, aber mein Bauchgefühl hat mir auch gesagt, ich möchte nochmal wissen, was an Tag 4 und an Tag 5 passiert, weil ich glaube, bei mir waren an Tag 3 auf jeden Fall noch 4 Eizellen im Rennen. Dann hat sich eine sozusagen verabschiedet. Und am Transfertag hatte ich noch 2 Eizellen. Eine war klar, die können sie einfrieren. Und eine wurde dann noch länger beobachtet. Die war dann aber nix. Die konnte man dann auch nicht nächsten Tag einfrieren. Und somit waren es in der Summe 2. Eine, die gerade in meinem Bauch wächst und eine, die noch in Berlin-Mitte eingefroren ist.
Da
Was?
habe ich auch mal eine Frage an
Ja.
dich. Was macht ihr denn mit dieser Eizelle?
Ja.
Also könntet ihr euch vorstellen, dann noch ein Kind zu bekommen? Also ich denke mir immer so, ich habe halt jetzt 2 eingefrorene Blastozysten noch dort, ne? Sollte das jetzt wirklich funktionieren und wir bekommen unser zweites Kind, was mache ich dann mit den anderen 2?
Ja, das frage ich mich auch jeden Tag. Also ich habe ja 21 befruchtete Eizellen im Vorkernstadium da eingefroren und noch eine Blastozyste. Also 22 potenzielle Kinder sind da eingefroren. Das muss man sich mal wirklich auf der Zunge zergehen. Wir wissen es nicht. Also unser Kinderwunsch ist eigentlich abgeschlossen, muss man einfach sagen. Man soll niemals nie sagen, ich kann sie aktuell auch nicht aufgeben. Also wenn hier der Brief eintrudelt zur Verlängerung, werden wir es erstmal verlängern, auf jeden Fall, bis unser Wunder da ist. Und dann müssen wir wirklich nochmal ins Gespräch gehen. Die Frage ist ja auch, die Blastozysten kann man ja auch spenden. Das geht ja in Deutschland. Das ist ja das Einzige, was man spenden darf, weil Embryospende ist erlaubt. Macht man das? Kann man damit leben, dass irgendwo anders ein genetisch zu dir gehöriges Kind bei einer anderen Familie aufwächst? Das ist auf jeden Fall nochmal eine Podcast-Folge wert, Anni. Ich weiß es nicht. Aktuell weiß ich nicht. Wir schieben das noch ein bisschen. Wir müssen uns Gedanken machen und wir lassen erstmal alle Eizellen da eingefroren, bis wir irgendwie, bis unser Bauchgefühl uns sagt, was wir damit machen.
Mein Bauchgefühl sagt mir, die setzt du dir auch noch ein, Caro. Das sagt mir mein Bauchgefühl
Da
einfach
musst du
schon die
erstmal
ganze
mit Enno
Zeit.
sprechen.
Du, den krieg ich rum. Das macht ihr.
Ich finde das zu der Eizellspende finde ich interessant, weil ich erinnere mich daran, dass wir ganz viele Unterlagen unterschreiben mussten und darunter eben auch unterschreiben, dass wir die Eizellen nicht spenden dürfen.
Eizellen ja, aber Embryospende ist erlaubt. Das heißt, nur am Tag 5 ist es ja keine Eizelle mehr, sondern ein Embryo. Und
Ah,
das ist
okay.
erlaubt zu spenden. Aber Eizellen spenden, also die 21 im Vorkernstadium, die dürfen wir nicht spenden. Es würde nur um diese eine Blastozyste gehen.
Ah, krass, okay, das wusste ich nicht. Okay.
Ja. Aber da muss ich mich auch nochmal informieren. Wie läuft das ab? Keine Ahnung. Also das muss ich nochmal mich schlau machen und dann machen wir da vielleicht eine Podcast-Folge zu.
Da bin ich mal gespannt.
Ja, cool. Dann ist es eine lange Folge. Ich habe sehr viel Schneidearbeit wahrscheinlich vor mir. Ich muss erst mal ausklamüsern, wie lang das wird. Es wird vielleicht jetzt auch mal eine längere Folge. Das finde ich schon okay, wenn wir mal einen Gast haben. Und dann sind wir eigentlich schon am Ende angekommen.
Ja, so schnell geht die Zeit rum.
Ja.
Ja, krass. Meine Übelkeit ist jetzt auch weg. Ich hatte jetzt vor der Podcast-Folge, war mir so schlecht. Ich habe kurz überlegt, renne ich jetzt noch auf Toilette? aber jetzt durch die Unterhaltung ging das jetzt weg.
Ja, also wenn wir da helfen können, machen wir das gerne. Ich habe auch gesehen, ich musste sehr lachen. Ja, ich kann es verstehen. Ich bin froh, dass ich da drüber bin, aber es ist ein gutes Zeichen. Also
Ja.
scheint sich ja euer Krümel gemütlich zu machen, wenn er dir so viel Übelkeit schickt.
Das stimmt, ja.
Ich sage jetzt immer Ciao, Kakao, ist jetzt meine neue Verabschiedung in der zweiten Staffel.
Ah ja. Ja, okay. Kenn ich. Warte, was gibt's denn da noch? Ja, jetzt fällt mir nichts mehr ein, ne?
So, Anni, dein Standard?
Was sage ich denn immer so? Tschüssikowski, adios amigos, aus die Maus, Fledermaus, Sayonara.
Ah ja. Aber
Nee.
vielen, vielen lieben Dank euch für die Einladung.
Danke, dass du hier deine Geschichte mit uns teilst, weil ich glaube, das hilft echt vielen Frauen da draußen und Paaren. Ich weiß nicht, wie viele Männer hören. Alle Männer, die das hören, sollen uns mal schreiben auf Instagram. Denkt dran, Kivos Besties helfen weiter. Wir nehmen da gerne Nachrichten an und diskutieren das hier. Generell Fragen könnt ihr uns immer schicken und dann hört ihr unsere Meinung zu euren Dingen hier im Podcast. Jetzt aber, ciao, Kakao.
Adios, amigos.
Habt ihr Lust auf noch mehr Insights aus unserer Kinderwunschbubble?
Dann folgt uns jetzt auf Insta unter kinderwunsch.bubble.